und auf einmal ist die Welt stehen geblieben. Ne? Und ich bin im Krankenhaus gelegen und hatte auf einmal alle Zeit der Welt und habe das sehr angenehm empfunden.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Wie gehen Männer mit Krebs um? Was hilft, was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. In dieser Folge erzählen drei Männer, wie es für sie war, eine Krebsdiagnose zu bekommen. Von der Achterbahn der Gefühle und wie das alles auf sie gewirkt hat. Einer dieser drei hat Hautkrebs. Das ist mit etwa 15.000 Fällen pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz die fünfthäufigste Krebserkrankung beim Mann. Der zweite Mann hat Lungenkrebs. Das ist mit ca. 41.000 Fällen die zweithäufigste Tumorart. Die Quellen findest du in den Shownotes. Und der dritte Betroffene in dieser Folge hat Prostatakrebs. Mit ihm spreche ich gleich. Mit 83.000 Fällen und einem Anteil von etwa 25% ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart beim Mann. Als Nebenwirkung der Behandlung können, je nach gewählter Therapie, vorübergehende bis anhaltende Potenzprobleme auftreten. Ich rede mit Gerhard in seiner Wohnung. Die bodenhohen Fenster erhellen das Wohnzimmer. An den Wänden hängen Kunstwerke. Wir sitzen auf der Couch.
Für mich war Prostatakrebs also immer so ein Damoklesschwert. Und denke mal, also das, wenn das nicht mehr geht, dann, dann ist das Leben vorbei. Das war immer schon so eine leichte Angst. Und nachdem aber die ganzen Untersuchungen immer waren und immer die Aussage vom Arzt war, ja, der ist ja eh noch sehr jungfräulich, es könnte von einem 40-Jährigen auch sein, die Prostata so schön klein und fest, wie sie ist. Und die haben mir gedacht, ich brauche mir überhaupt keine Gedanken mehr drüber machen. Ja. Und dann war es halt wieder im November 2020 wieder mal die Untersuchung und da ist halt der Wert extrem gestiegen, war dann über 10. Und das war schon einmal der erste Schock. So. Dann MR, könnte sein, muss nicht sein, also Biopsie, Termin ausmachen. Anfang Februar dann habe ich dann die Biopsie gehabt, nach dem mehrmaligen Verschieben.
Das waren 3 Monate, oder? Wartezeit?
Nein, zwei Monate warten. Sie wollten es viel früher machen, erst mal so 4 bis 6 Wochen, aber mit dem Feiertag ist dann auch nichts gegangen. Mhm. Und dann hat es geheißen, ja, ich kriege eine Befundbesprechung und da kann man über alles reden. Der Arzt bei der Biopsie hat gesagt, na, das schaut gar nicht so schlecht aus. Also da wird sicher nicht so, das wird nicht so schlimm werden. Und 2,5 bis 3 Wochen wird es dauern, bis der Befund da ist und es kam nicht und kam nicht und kam nicht.
Dieser Wert, von dem Gerhard spricht, das ist der PSA-Wert. Dieser dient neben anderen Blutwerten dazu, das Prostatakrebsrisiko abzuschätzen. Wie Gerhard schon erzählt hat, wird dann weiter untersucht. Mit einer MR-Untersuchung, einer Magnetresonanztomographie, auch manchmal als Kernspintomographie bekannt, und eben mit der Biopsie, bei der in einer kleinen Operation mit einer Nadel Gewebe aus der Prostata entnommen wird, um die Zellen unter dem Mikroskop genau zu analysieren.
Ja, es ist eh gut gegangen. Also die Warterei war halt dann, rufen die jetzt an, kriege ich einen Termin. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen schon weggeschoben und dachte, okay, wenn es so lange dauert, wenn es dringend gewesen wäre, hätten wir die sicher schon längst angerufen. Mhm. Und da wirklich dann Ende des Monats war dann, oder war es schon März auch am Anfang, also Ende Februar dann irgendwann mal spät heimgekommen, so 8:30, 9:00, Postkastel ausgerammt, okay, da ist ein Kuvert drinnen von den barmherzigen Brüdern. Aufgemacht, ja, nur die letzte Zeile, radikale Prostatektomie wird empfohlen. Zack, das war es eigentlich. Und dann gedacht, scheiße. Dann sofort vom Freund angerufen und dann, nicht besonders gut geschlafen.
Kannst du das beschreiben, wie das war damals, wie du das aufgemacht hast? Hast du den Bericht mit raufgenommen? Hast du den unten gleich aufgemacht?
Nein, das erst da oben aufgemacht. Und war sicher der erste Brief, den ich aufgemacht habe. Und irgendwie, das war so schwarz vor Augen, auf einmal so Blackout. Das weil ich nicht damit gerechnet habe, weil ich nach, mit den ganzen Redereien, sowohl von der MR, also auch bei der Biopsie mit dem behandelten Arzt, der gesagt hat, ja, schaut eh ganz gut aus, also ich glaube das nicht, dass da viel dahinter ist.
In welcher Situation hat dich das erwischt? Bist du da irgendwie gerade von, keine Ahnung, Vorstellung also haben kommen?
Ich kann es nicht mehr sagen, was ich da wirklich tagsüber gemacht habe. Also es war sicher irgendwas sehr Angenehmes vorher. Mitten aus dem Leben so gerissen dann irgendwie. Und dieses Gefühl, wenn es auf einmal so, jetzt ist aus.
Was Gerhard beschreibt, ist vollkommen normal. Wir werden nicht vorbereitet darauf, eine Krebsdiagnose zu bekommen. Dabei ist Krebs gar nicht selten. Schätzungen zufolge wird jede dritte bis sogar jede zweite Person in ihrem Leben an Krebs erkranken. Gerhard und auch alle anderen Männer, mit denen ich für diesen Podcast spreche, kommen in mehreren verschiedenen Folgen zu Wort. In der nächsten Folge erzählt Gerhard, wie er sich Hilfe geholt hat, einerseits bei seinen Freunden, die mit offenen Ohren zur Seite standen, und auch medizinisch, indem er die Diagnose noch mit einer Zweitmeinung abgesichert hat. Bleib also dran, wenn du Gerhards ganze Geschichte hören willst. Später wird es auch mal das volle Gespräch als Spezialfolge geben. Manchmal macht eine Krebserkrankung gar keine Symptome, manchmal verläuft sie schleichend. Dazu spreche ich mit Richard in seinem Haus am Rande von Wien, direkt im Grünen. Wir sitzen uns am Esstisch gegenüber, die Tür zur Terrasse ist offen, draußen zwitschern Vögel. Richard, wie hat sich deine Krebserkrankung angekündigt?
Wenn ich mich da zurückerinnere, war das einfach so, dass ich schon nach einem Stockwerk Stufensteigen außer Atem gekommen bin, mich niedersetzen musste und dann, wenn ich jetzt in den nächsten Stock, wie ich in den nächsten Stock gegangen bin, musste ich mich schon wieder niedersetzen, also ganz starke Atemnot.
Das war im Dezember 2015 und zog sich davor schon über einige Wochen hin. Anfangs fiel es Richard gar nicht so wirklich bewusst auf, aber nach dieser Eskalation, die er beschreibt, da setzte dann ein Umdenken ein.
Naja, ich mir dachte, jetzt sollte ich mal ärztliche Hilfe aufsuchen und das einmal abklären lassen, warum diese Atemnot anliegt. Ich war zuerst natürlich ganz normal beim Hausarzt, aber der hat das eher mehr so auf eine Grippe oder so umgelegt und da sind wir dann ganz ehrlich gesagt nicht vorangekommen und ich habe dann auch, war ich dann im Spital bei einer Ärztin und die hat mich dann durchgecheckt und dann wollten sie mich eh schon nicht mehr weglassen.
Okay, weil sie im Blut schon gemerkt haben, dass da...
Nein, gar nicht im Blut, aber einfach durchs Abhören der Lunge, okay, oder der Lungenflügel halt. Und ja, und allein schon, wie ich halt berichtet habe und so weiter und dass ich mich ziemlich schwach fühle und so. Also, aber ausschlaggebend war dann einfach, dass ein Ultraschall gemacht wurde vom Oberkörper und da hat man es dann schon gesehen, dass die Lungenflügel oder der rechte Lungenflügel komprimiert war und da eben also komprimiert oder zusammengedrückt durch eine Flüssigkeit. Ja, und wie gesagt, dann habe ich eh nicht mehr weg dürfen.
Okay.
Oder nach Hause dürfen, ja.
Gab es zu dem Zeitpunkt schon eine Verdachtsdiagnose?
Nicht wirklich.
Okay.
Nicht wirklich.
Wie ging es dir damit, wenn du gesagt bekommst, bitte bleibst da?
Naja, es war schon komisch irgendwie. Also man dachte, naja, das muss schon was Ernstes sein, weil sonst wäre ich ja wieder nach Hause gegangen oder ja. Also, aber ein bisschen ins Nachdenken angefangen, ja. Mhm.
Du lächelst jetzt, während ich mit dir drüber sprich und du das erzählst. War das auch damals so, dass du das nur relativ leicht genommen hast und einfach da geblieben bist und reflektiert hast? Oder wenn du dich zurückerinnerst, welche Gefühle waren da? Oder was ist da durch den Kopf gegangen?
Naja, was ist mir durch den Kopf gegangen? Also ich habe einmal meine Frau angerufen und ein bisschen später halt nach der Diagnose. Aber es war eigentlich gar nicht so viel Zeit zum drüber nachdenken, weil ich gleich die Lunge punktiert bekommen habe. Also da wurde die wurden 2000 Milliliter, also 2 Liter Flüssigkeit abgesaugt. Und das hat mich dann eigentlich schon beschäftigt, aber ich habe noch nicht so großartig darüber nachgedacht. Ja, und erst so dann am zweiten Tag, wie ich im Spital da war, haben sie mir dann also Verdacht auf irgendeinen Tumor oder so, also in der Lunge. Ja, und haben mich dann in ein anderes Spital verlegt. Ja, und da war dann, hat es relativ lange bis zu einer Aussage oder bis zu einer klaren Diagnose gedauert. Dann wurde noch eine Lungenbiopsie gemacht und dann haben sie halt das Zellgewebe da analysiert und dann war es doch ziemlich klar, welche Art von Tumor oder ganz ein spezieller Tumor. Aber das hat dann doch so ungefähr 2,5 Wochen gedauert bis zu der endgültigen Diagnose und was man dagegen machen kann. Ja.
Das war ja dann wahrscheinlich eine ziemlich schwere Wartezeit, oder?
Es war ein bisschen komisch, weil es hat keiner von den Ärzten waren sich nicht so sicher. Es hat da keiner irgendwie so die Rückmeldung gegeben. Und dann die eigentliche Rückmeldung ist auch wieder zwischen dem Zeitpunkt, wo mir eine Rückmeldung versprochen wurde und die dann wirklich durchgeführt worden ist, hat es einige Zeit gedauert. Also man hat gedacht, na, jetzt bin ich aber schon dann nervös geworden. Und dann haben sie mir eigentlich die Diagnose mitgeteilt. Und ja, quasi, aber doch relativ hart, sage ich einmal. Also so in dem, so ungefähr sinngemäß kann ich mich noch erinnern. Also eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, ich lebe noch ein paar Jahre. Die gute Nachricht, es gibt eine zielgerichtete Tablettentherapie gegen diese Art von Lungenkrebs. Ja, aber wie gesagt, war ein bisschen sehr hart eigentlich, ja.
Also das ist sehr ungeschönt und unverblümt mitgeteilt worden.
Ja.
Wie ging es dir damit?
Naja, aber mal, dann habe ich ins Grübeln angefangen. Naja, das war schon komisch, weil ich mir dann gedacht, weil die Aussage war dann, naja, da haben sie noch ein paar Jahre und ich mir dann gedacht, naja, was meinen die jetzt mit ein paar Jahre, 2 Jahre, 4 Jahre, was sind ein paar Jahre? Mir war das als Techniker, ich weiß schon, dass man das natürlich nicht oder voraussagen kann, aber ein paar, mir war das ein bisschen zu vage, ja genau.
Wie bist du mit dieser Unsicherheit umgegangen?
Naja, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Es ist dann eigentlich gleich, nachdem ich diese Diagnose bekommen habe, unmittelbar hat mich schon der Onkologe aufgesucht und mich dann quasi beruhigt und das Ganze sei nicht so schlimm und da gibt es eine zielgerichtete Tablettentherapie und hat mit mir dann schon die weiteren Schritte besprochen und wann ich das Medikament bekomme. Also war ja mal für den ersten Augenblick einmal so eigentlich ein bisschen beruhigt wieder.
Okay, gut. Also das heißt, er hat dich echt dann wieder gut abgeholt und ja, dir das alles erklärt.
Ja, schon.
Super.
Schon, ja.
Was Richard erzählt, ist nicht unbedingt die Regel. Manche empfinden das ärztliche Gespräch nicht beruhigend und alles andere als wertschätzend, vor allem in solch einer Krisensituation. Auch mir ist das passiert. Der Arzt, aber vielleicht fange ich besser von vorne an. Ich fahre unheimlich gern mit dem Fahrrad. 2015 habe ich dann gemerkt, dass es sich in der Hose anders anfühlt. So dicke Eier. Im ersten Moment kam ich mir natürlich sehr, sehr viel männlicher vor, aber so nach 2 bis 3 Wochen kam es mir ein bisschen komisch vor. Also habe ich abgetastet und da war ein Hoden deutlich dicker als der andere. Ich bin also gleich am nächsten Tag zum Arzt, der hat mich weiter ins Krankenhaus geschickt und nicht mal 2 Tage später war der dickere Hoden rausoperiert. Hodenkrebs. Und mir war das mega peinlich. Ich fühlte mich in meiner Männlichkeit beschnitten. Also habe ich nur mit dem ganz engsten Umfeld drüber gesprochen. Ich habe den Krebs mehr oder weniger in der Hose versteckt.
Das ging dann über ein Jahr so. Während der Zeit hatte ich natürlich alle 3 Monate Untersuchungen im Krankenhaus und da merkte ich schon, dass ich dort für die nur eine Nummer bin. Null Wertschätzung, so richtige Massenabfertigung, blöd angeschnauzt werden, wenn ich mal nachfragte, weil ich irgendetwas nicht verstanden hatte. 2016, ein Jahr später, ein Jahr nach der Hodentumoroperation, hatte ich dann plötzlich starke Schmerzen in der Schulter. Ich dachte erst an eine Sportverletzung. Ich war zu der Zeit nämlich sehr viel bouldern oder vielleicht auch eine Arbeitsüberlastung. Denn nach meiner Zeit in der Unternehmensberatung habe ich dann in einer kleinen Kaffeebar gearbeitet und dort sehr, sehr viele Dienste geschoben. Die Schmerzen, die kamen und gingen, über einige Wochen und Monate ging das. Während dieser Zeit stieg auch sukzessive mein Tumormarker. Im Krankenhaus nahmen sie das aber nicht wirklich ernst. Sie sagten nur, naja, es sei ja eh noch alles im Limit, also gibt's auch keine zusätzlichen Untersuchungen. Ja, bis ich dann 2017 nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr bouldern konnte, den Arm auch nicht mehr heben konnte, weil die Schmerzen in der Schulter so stark waren. Und dann kam raus, da ist ein Tumor drin. Höchstwahrscheinlich eine Knochenmetastase vom Hodenkrebs. Und dieser Arzt eben, mit dem ich da damals sprach, der nahm mich wieder nicht ernst. Ich konnte die Diagnose nicht glauben, wollte mir eine Zweitmeinung einholen und da schnauzte er mich an, was ich denn da noch überlegen würde, wo ich mich überhaupt informieren wollte und er vermittelte mir irgendwie, ich sei sowieso im besten Krankenhaus für diese Erkrankung und was ich mir da jetzt eigentlich rausnehme, noch zu zweifeln. Ja, und was tat ich? Ich sagte zu ihm, ich weiß jetzt gar nicht, warum Sie da so emotional reagieren. Und dann atmete er durch, er fasste sich, erklärte mir dann noch alles in Ruhe fertig und ich sagte danke und ging. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Positive wie negative? Schreib mir gern eine Direktnachricht oder an podcast@alexandergreiner.com. Jetzt zu meinem dritten Gast. Kann eine Krebsdiagnose das Leben so stark verdrehen, dass diese Zeit sogar zum schönsten Jahr wird? Für Thomas ist es so. Wieso er dieser Meinung ist, erzählt er gleich. Er sagt auch, dass die Krankheit schon früher da gewesen sei und meint psychische Probleme damit. Einen klaren kausalen Zusammenhang zwischen psychischen Problemen und Krebsentstehung gibt es allerdings nach heutigem Wissensstand nicht. Ich habe das Gespräch mit ihm in seinem Geschäft geführt. Du wirst vielleicht ein paar kleinere Hintergrundgeräusche hören.
Ich war komplett ausgebauert, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Also die Krankheit war schon früher da. Und ich war komplett ausgebauert, also Burnout hoch 10 oder das neue Wort heißt jetzt Burn-on. Ja, weil ein Burnout würde bedeuten, man lässt alles liegen und stehen und kann nicht mehr. Und ein Burn-on ist, man ist im Burnout, muss aber weitermachen. Und es war, blöd gesprochen, eine Erleichterung für mich, weil meine damalige Situation so aussichtslos war. Also weil ich fast nur gearbeitet habe und 100 Dinge zu erledigen hatte, dass ich dann irgendwie erleichtert habe und dachte, okay, es ist mir alles wurscht. Ja, jetzt konzentrieren wir sich auf dieses eine und man dachte, okay, jetzt ist zumindest vorbei. Ja, meine jetzt, nicht, dass ich jetzt Selbstmordgedanken hatte oder sowas, ne? Dieses Leben habe ich gemeint. Ne? Und meine Diagnose kam so ziemlich zeitgleich mit dem Lockdown. Also ich habe am 5. März 2020 die Diagnose bekommen. Da waren ja schon die ersten Anzeigen für den Lockdown. Ich habe das bekommen, also ich war am 4., 5. März in Italien beruflich und habe am 5. März dann um 20 Uhr, also ich am Rückweg hat mich die Ärztin angerufen, ich soll vorbeikommen und dachte, okay, na, das schaut nicht so gut aus, weil sie am Telefon nichts sagen wollte und bin quasi von Italien zu Ärztin gefahren um 20 Uhr und habe in Italien schon gesehen, wie hier die Panik geherrscht hat, wo es ein bisschen früher war, also 1-2 Wochen früher, mit diesen Corona und den Lockdown-Sachen und habe dann eigentlich ziemlich zeitgleich, weil ich habe dann irgendwann am 16. und 18. März die Operation gehabt und dann am 31. März erfahren, dass der Lymphknoten befallen ist und da war schon dieser Lockdown und ich war noch davor, bevor ich eben beim Arzt war, das wegschneiden lassen, habe ihm gesagt, er gesagt hat, also der praktische Arzt sagt zu mir und auch die Hautärztin, ne, er gesagt hat, nein, ich bin so im Stress und bin ausgebührt und Ding, und er gesagt, na, was müsste es sein? Er hat gesagt, es müsste die Welt stehen bleiben. Ja, und ich dachte, ich bin schuld an dem Lockdown, ja, weil ich mir dachte, die Welt müsste stehen bleiben, damit ich endlich alles erledigen kann, weil die Zeit so schnell vergangen ist, die Dinge viel zu viel waren und auf einmal ist die Welt stehen geblieben. Ne? Und ich bin im Krankenhaus gelegen und hatte auf einmal alle Zeit der Welt und habe das sehr angenehm empfunden. Hatte dann relativ, trotz Lockdown, also muss ich sagen, unglaublich, das Gesundheitssystem, hatte dann ganz rasch mit 22. April, also am 31. März die Diagnose mit Lymphknoten, am 22. April bereits die erste Gabe der Immuntherapie. Ich hätte sogar eine Woche davor gekriegt, aber 22 ist meine Glückszahl, habe ich gesagt, nein, ich möchte es am 22. machen und habe dann ein Jahr Immuntherapie gehabt. Und im Prinzip, wenn ich jetzt so zurückdenke, war dieses eine Jahr, also ich werde sicherlich nochmal toppen in der Zukunft, aber bisher das schönste Jahr in meinem Leben.
Wow, ja, okay.
Also, weil man legt all diese Zwänge der Gesellschaft nieder. Es geht wirklich ums nackte Überleben und so ist der Mensch eigentlich geboren. Ne? Also der ist im Wald auf die Welt gekommen in der Steinzeit und ist ums nackte Überleben gegangen und all diese künstlichen Probleme, die man wieder hat oder die man davor gehabt hat oder die jeder hat, die hat es damals nicht gegeben, sondern man hat sich auf das Jetzt konzentriert und hat quasi hier, ich denke, ein angenehmeres Leben gehabt.
Ich persönlich finde ja, der Vergleich mit der Steinzeit, der hinkt ein bisschen. Dennoch bin ich von Thomas' Sichtweise extrem beeindruckt. Die positive Wirkung dieses Konzentrierens aufs Jetzt kann ich gut nachvollziehen. Das hat mir bei meiner zweiten Krebserkrankung 2017 und ganz besonders in den Jahren danach auch sehr geholfen. In der nächsten Folge hörst du die Erfahrungen einiger weiterer Männer. Es geht um zusätzliche Untersuchungen, die nach einer Krebsdiagnose durchgeführt werden. Es geht um die Recherche zum Krebs und das Einholen von Zweitmeinungen. Du wirst etwas vom Gleason-Score und der erektilen Dysfunktion hören. Und es geht darum, was in dieser Krise Sicherheit gibt. Abonniere den Podcast, falls du das nicht schon getan hast. Und folge mir auf Social Media für zusätzliche Stories, Fotos und Videoausschnitte der Gespräche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du meine Arbeit unterstützen, indem du eine Mitgliedschaft abschließt. Schau gleich rein unter alexandergreiner.com/abo. Es gibt auch einige Goodies. Bis bald!